Hey Christina, du bist doch hier unsere Online-Marketing-Fachfrau. Kann ich dich da mal was fragen? Wir hatten da so verschiedene Dinge in der Vorlesung.
Aber immer doch.
Man hört ständig nur von Web 2.0-Instrumenten. Gibt es die klassischen Online-Instrumente überhaupt noch?
Klar, die werden wohl nie so ganz verschwinden. Banner gibt's ja fast auf jeder Homepage und naja, die ganzen Werbemails und Newsletter werden ja auch nicht weniger, sondern eher mehr, also zumindest bei mir. Und tja, was ich so bei meinen Recherchen über die Branche mitbekomme, ist, dass besonders das E-Mail-Marketing bei den Unternehmen wieder echt stark im Kommen ist. Und die Argumente, die die Unternehmen dafür nennen, sind zum Beispiel Kosteneffizienz oder der kurzfristige Einsatz, die gute Planbarkeit. Und das sind alles Dinge, die ja gerade in der aktuell angespannten Wirtschaftslage doch sehr wichtig sind. Viele Instrumente in der heutigen Informationsfülle des Internets sind aber eigentlich gar nicht mehr effizient genug, da es ja immer schwieriger wird, mit solchen Dingen den Empfänger auch tatsächlich zu aktivieren. Nehmen wir mal den klassischen Banner. Wie oft klickst du wirklich auf einen Banner drauf, wenn du irgendwo im Internet surfst?
Eigentlich fast gar nicht. Meist ignoriere ich sowas.
Tja, siehst du, und wenn Unternehmen Banner einsetzen wollen, dann ist es eben wichtig, dass sie nur ganz gezielt dort platziert werden, wo die Chance am größten ist, dass der User den Banner auch tatsächlich anklickt. Also wenn ich zum Beispiel über einen Banner auf meinen E-Shop für Hundefutter aufmerksam machen will, lohnt es sich ja nicht unbedingt, den Banner in einem Netzwerk für Mütter zu platzieren, als vielmehr in einer Community für Hundeliebhaber. Die richtige Platzierung ist aber ja vor allem auch deshalb wichtig, weil ein Großteil des Traffics heutzutage gar nicht mehr so sehr über die klassische Suchmaschine, sondern vielmehr über Foren und Communities generiert wird. Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass das klassische Online-Marketing immer noch wichtig ist, aber dass sich die Art und Weise, wie solche Mittel eingesetzt werden, sich mit den Entwicklungen des Web 2.0, glaube ich, ganz stark verändern.
Und mit dem viralen Marketing, wird es das in Zukunft auch noch geben oder wird es auch durch was Neues abgelöst?
Ja, das virale Marketing wird es auch noch weitergeben. Wenn ein Unternehmen es schafft, dass sich eine Marketingbotschaft quasi selbstständig verbreitet, ohne dass dafür teure Werbemittel aufgebracht werden müssen, dann wird, glaube ich, schon klar, dass auch in Zukunft die Unternehmen daran interessiert sind, virales Marketing zu nutzen. Und naja, viele Instrumente, die dazugehören, nehmen wir auch als solche gar nicht mehr wahr. Also schon der Eintrag in einer Suchmaschine oder die Bereitstellung von Links in irgendwelchen Foren und Chats gehört ja im Prinzip auch schon zum viralen Marketing. Aber das wird sich mit Sicherheit auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Also man schaue sich dann nur mal das rasante Wachstum von YouTube an. Viele Unternehmen nutzen die Plattform, um dort irgendwelche Marketingvideos zu platzieren und dann hoffen sie darauf, dass die User das Video an Freunde weiterempfehlen. Was dabei natürlich im Wesentlichen zum Tragen kommt, ist ja der sogenannte Netzeffekt. Also was das ist, weißt du ja sicherlich noch, oder?
Ja, ich glaube, ich erinnere mich da an etwas.
Naja, beim viralen Marketing gibt es auf jeden Fall User, die als sogenannte Multiplikatoren das Video an 10 oder 100 andere User weiterschicken und damit die Verbreitung der eigentlichen Botschaft quasi kostenlos für das Unternehmen wie einen Schneeball ins Rollen bringen. Was allerdings dabei mit dem Video geschieht und naja, mit welchen Kommentaren es dann letztendlich weitergeschickt wird, kann das Unternehmen gar nicht mehr kontrollieren beziehungsweise überhaupt irgendwie nachvollziehen. Aber apropos YouTube, wenn wir gerade schon dabei sind, kennst du die Geschichten von Chad, Matt und Rob?
Nee.
Die sind echt total witzig. In den Videos muss man selbst Entscheidungen treffen, wie die Story weitergehen soll. Das musst du dir echt mal anschauen. Und da kannst du auch sehen, wie solche Effekte für das Marketing genutzt werden. Und wie solche Videos auch den User einbinden können und richtig aktivieren können.
Ja, cool. Das werde ich mir gleich mal anschauen. Was ist jetzt an den Web 2.0-Instrumenten so neu? Hat es sowas nicht auch schon vorher gegeben? Und warum heißt es jetzt plötzlich Web 2.0 und wird total gehypt?
Ja, zum Teil hat es die ja auch schon vorher gegeben, aber da war halt die Nutzung noch nicht so weit verbreitet und einfach wie heute. Communities zum Beispiel gibt es ja schon etwas länger, aber während man früher in der Regel nur ein Profil erstellen konnte oder irgendwelche Informationen auf einem Blackboard posten konnte, ermöglichen die technologischen Entwicklungen des Web 2.0 heute noch ganz andere Dinge.
Kannst du mir da mal ein Beispiel geben?
Spontan fällt mir da zum Beispiel die Verlinkung der Inhalte ein oder das Bereitstellen und Abrufen von Inhalten in den verschiedensten multimedialen Formaten und über die unterschiedlichsten Oberflächen oder auch die aktive Beteiligung der Nutzer an der Gestaltung der Plattform. Also naja, nehmen wir mal einfach Facebook. Dort kann ja quasi jeder selbst irgendeine Applikation entwickeln und für andere zugänglich machen. Und durch die immer größer werdende Verbreitung von Breitbandanschlüssen und mobilem Internet wird ja das Produzieren und Einstellen von multimedialen Inhalten dort auch immer einfacher. Deswegen waren ja früher auch Plattformen wie YouTube noch undenkbar, aber heute ist es ja ohne weiteres möglich, beispielsweise mit dem iPhone ein kurzes Video von deiner Geburtstagsparty zu drehen und innerhalb von wenigen Sekunden über das mobile Internet ins Netz, also zum Beispiel bei Facebook, einzustellen. Und ja, für das Marketing halten solche Entwicklungen natürlich enorm viele Möglichkeiten bereit, den Nutzer bzw. Kunden anzusprechen. Also erinnere dich da nur mal an die Aktion von Converse. Die haben zum Beispiel vor einiger Zeit eine Brand Community gegründet und ihre Mitglieder darüber dazu aufgerufen, eigene Promo-Videos über Converse zu drehen, die dann auf der Webseite eingestellt wurden und bewertet werden konnten. Naja, und die Resonanz auf die Aktion war riesig. Und wenn man mal darüber nachdenkt, haben die ja, ohne selbst kreativ sein zu müssen und ohne die Kosten für die Videoproduktion tragen zu müssen, eine super Image-Steigerung bei den Kunden und damit einen tollen Werbeeffekt erzielt.
Ja, klar. Aber ist das nicht auch ganz schön risikoreich, wenn ich dem Nutzer so viel Freiraum lasse, um eigene Inhalte zu generieren? Kann er da nicht auch ganz schön Schaden anrichten?
Naja, sicher stehen einige Unternehmen dem nicht nur positiv gegenüber, aber die meisten haben doch gemerkt, dass sie von ihrem Kunden viel lernen können, und den Kunden freut es auch, wenn seiner Kritik oder seiner Idee auch Taten folgen. Sicherlich ist es ratsam, dass Unternehmen die Nutzung solcher Instrumente sorgfältig auswählen, da es ja immer auch Leute gibt, die versuchen, genau das Gegenteil zu bezwecken und, naja, dem Unternehmen irgendwie zu schaden. Aber du hast schon recht, Unternehmen müssen eben bereit sein, Kontrolle abzugeben, um das Potenzial solcher Maßnahmen auch ausschöpfen zu können. Hat das Unternehmen aber gar keinen Einfluss mehr darauf, welche Dinge verbreitet werden und kommuniziert werden, kann das wirklich schlimme Folgen für das Image bzw. die Marke haben. Man kann im Endeffekt also sagen, dass es beim Einsatz von Web 2.0-Instrumenten immer entscheidend darauf ankommt, den schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig Kontrolle zu finden. Naja, und vor allem auch glaubwürdig zu bleiben.
Und woher weiß ich dann als Betreiber, dass mein Instrument, das ich ausgewählt habe, auch erfolgreich ist? Kann man sowas messen? Und wenn ja, woran und wie?
Ja, Unternehmen können tatsächlich prüfen, ob ihre Instrumente erfolgreich sind. Vor allem bei den klassischen Instrumenten wie Bannern oder Newslettern ist die Erfolgsmessung relativ einfach. Hier können zum Beispiel Klickraten ohne Aufwand sehr detailliert ausgewertet werden. Also beispielsweise, wie viele Empfänger den Newsletter ungelesen gelöscht haben oder welche Links von wem und wann angeklickt wurden. Bei den Web 2.0-Instrumenten ist es da schon schwerer, aber ich denke, dass es dabei auch nicht so sehr um den messbaren Erfolg geht, als vielmehr um die Stärkung des Images und die Wahrnehmung der Marke bei der Zielgruppe insgesamt. Also grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Instrumente der Online-Werbung noch wesentlich günstiger sind als in der realen Welt und dadurch viele Unternehmen einfach eher bereit sind, auch mal kreativ zu sein und was Neues auszuprobieren. Letztendlich würde ich jedem Unternehmen raten, eine gute Mischung aus den klassischen und den neuen Web 2.0-Instrumenten einzusetzen. Das ist, glaube ich, immer noch am sinnvollsten.
Ja, das ist einleuchtend. Jetzt ist mir das auf jeden Fall schon viel klarer. Du, ich muss auch los, die Vorlesung fängt gleich an. Aber vielen Dank für deine Zeit und der nächste Kaffee geht auf jeden Fall schon mal auf mich.
Ich nehme dich beim Wort.
Aha, was sagt denn Professor Kollmann dazu?
Okay, da haben wir ja jetzt schon mal eine ganze Menge über das Thema Online-Marketing gehört. Schauen wir uns das doch etwas genauer an. Wenn man sich mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzen möchte, muss man zunächst einmal feststellen, dass die Begriffe Online-Marketing und Online-Werbung nicht gleichzusetzen sind. Es handelt sich beim Online-Marketing um die absatzpolitische Verwendung elektronisch vernetzter Informationstechnologien, um mit deren technischen Rahmenbedingungen die Produkt-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik mithilfe der innovativen Möglichkeiten marktgerecht zu gestalten. Anhand dieser Definition wird klar, dass Online-Marketing sich auf alle Instrumente bezieht und eben nicht nur auf die Kommunikation und die hier enthaltene Werbung. So muss das Online-Marketing im Rahmen der Produktpolitik beispielsweise gewährleisten, dass die Produkte im Internet auch marktgerecht verkauft werden können und als solches mit Hilfe von multimedialen Darstellungen ansprechend präsentiert werden. Nur so kann der Kunde im Distanzhandel erkennen, ob das Produkt, das ihm über das Internet angeboten wird, auch tatsächlich seinen Vorstellungen entspricht. Im Rahmen der Preispolitik geht das Online-Marketing insbesondere auf die Frage der Festlegung des passenden Preises ein. Auch hier gibt das Internet zahlreiche Möglichkeiten, wie beispielsweise Auktionsmechanismen oder Request-Systeme, um diesen Preis variabel an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Im Rahmen der Vertriebspolitik muss das Online-Marketing mehrere Fragen beantworten, nämlich beispielsweise, ob der Direktvertrieb über die eigene Internetseite die alleinige Lösung ist oder ob man im Rahmen eines Strukturvertriebes über mehrere Webseiten versucht, wie beispielsweise mit Affiliate-Programmen, mehrere Distributoren aufzubauen. Natürlich ist das Online-Marketing im Rahmen der Kommunikationspolitik am stärksten vertreten. Hier geht es darum, über neue elektronische Vertriebskanäle Kunden zu gewinnen und diese auch langfristig an sich zu binden. Man versucht hier, über möglichst viele Online-Werbeformen die Nachfrage auf die eigene Webseite zu ziehen, indem man sie über andere Webseiten erreicht. Vor diesem Hintergrund verfolgt das Online-Marketing zwei wesentliche Ziele. Einmal ökonomische Ziele und einmal psychografische Ziele. Unter den ökonomischen Zielen fallen sämtliche Größen wie Umsatz, Marktanteil, Gewinn und Rendite, die sich in erster Linie durch Markttransaktionen erreichen lassen. Das Online-Marketing soll diese Markttransaktionen ermöglichen. Die psychografischen Ziele knüpfen an die Persönlichkeitsmerkmale und mentalen Prozesse der Online-Nutzer an. Sie sind daher deutlich schwerer beurteilbar und messbar. Die Zielformulierung bezieht sich hier insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Informationen, Einstellung und Verhalten und versucht, die ökonomischen Ziele weitgehend zu unterstützen. Beispiele für solche psychografischen Ziele sind beispielsweise die Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch die Kontakte mit Webseiten, die Verbesserung der Kenntnisse der Kunden über das eigene Leistungsangebot und die Verstärkung von positiven Einstellungen und Aufbau von Präferenzen, um, wenn der Kunde an einen gewissen Vorgang denkt, automatisch zu einer Webseite zu finden und nicht die der Konkurrenz aufsucht. Am Ende des Tages ist Online-Marketing kein Buch mit 7 Siegeln. Es geht lediglich darum, das bekannte Instrumentarium des Marketings auf die neue Form der Net Economy im Internet, Mobilfunk oder dem interaktiven Fernsehen anzuwenden. Dass dabei die besonderen Merkmale dieser Technologie zu beachten sind, wie Virtualität, Interaktivität, Individualität, versteht sich dabei von selbst. Und trotzdem kann man über das Online-Marketing die gleichen Ziele, die gleichen Zwecke und auch die gleichen Maßnahmen umsetzen und erreichen, wie das mit dem klassischen Marketing in der realen Ökonomie der Fall gewesen ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Podcasts über einzelne Inhalte der Lehrangebote des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen im Rahmen des Grundlagenkurses E-Business. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und Sie konnten auch einiges an zusätzlichen Erkenntnissen für sich gewinnen. Ansonsten nutzen Sie doch bitte das Webangebot meines Lehrstuhls unter www.i-entrepreneurship.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.